Schürrle. Der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze!
Es ist wieder Tennisgeschichte. Es ist wieder Tennisgeschichte, die wir hier miterleben. Roger Federer. Guck dir das an.
There is one man in sports you do not bet against. The GOAT is the GOAT is the GOAT.
Welcome back nach unserer etwas ungeplanten bzw. unangekündigten Sommerpause. Es war, ja, wir hatten einfach viel um die Ohren mit Uni, mit anderen Freizeitsaktivitäten und da haben wir gedacht, kann man sich auch mal eine kleine Podcast-Pause gönnen. Nichtsdestotrotz, jetzt sind wir ausgeruht und motivierter denn je wieder zurück und in diesem Sinne herzlich willkommen, Felix, willkommen zurück.
Ja, Gott, oh Gott, habe ich das vermisst, diese herzlichen Worte zu Beginn und diese schöne Einleitung von dir. Und ja, es ist wirklich schade, dass wir gerade in der Zeit der Olympischen Spiele nicht so aktiv sein konnten. Aber du hast es ja auch schon bereits erwähnt, wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, dann wären wir am Start gewesen. Jetzt aber mit noch mehr Energie im Tank, mit noch mehr Elan. Ich hoffe natürlich, dass der ein oder andere da draußen den gleichen Elan auch wieder mitbringt beim Zuhören, Zuhören, mitdiskutieren, mitfiebern und vielleicht auch mitphilosophieren. Mal schauen, was die Folge heute so alles hergeben wird. Wir haben ein paar interessante Themen rausgesucht in unseren Augen. Ich glaube, ich habe wieder eine sehr, sehr informationsreiche, aber auch eben sehr, sagen wir mal, zwiespältige Episode. Also gibt es bestimmt die ein oder andere ganz interessante Diskussion jetzt im Laufe der nächsten Stunde, anderthalb Stunden. Ich bin gespannt, Jona. Ich freue mich.
Ich mich auch, kann ich nur zurückgeben. Ich muss sagen, ich habe auch gar kein Gefühl, wie lange das heute geht. Also wie du sagst, es könnte eine Stunde gehen, es könnte aber auch locker drei Stunden gehen bei den Themen, die wir haben. Aber lass uns doch mal anfangen mit dem, was eigentlich immer konstant ist, unser Sportmoment der Woche. Ich denke, ich lehne mich mal so weit aus dem Fenster zu sagen, dass wir vermutlich den gleichen Sportmoment haben. Dir gebührt die Ehre, ihn vorzustellen.
Ja, da hast du vollkommen recht. Also ich glaube, jedem, der jetzt das Wochenende mit uns erlebt hat, dürfte das auch klar sein, was der Moment sein müsste. Es ist natürlich der TK Grün-Weiß Mannheim, unser Heimathafen, unser Heimverein, der die deutsche Meisterschaft gefeiert hat, und zwar die dritte in Folge. Ein wahnsinniges Achievement des Teams rund um den Teammanager Gerald Marzenel. Und es war einfach fantastisch, dass wir diese Zeit jetzt auch quasi nach den Klausuren jetzt miterleben durften, diese spannenden Spiele und quasi dieser Saisongipfel. Und wir sind ja mitgereist nach Krefeld noch letzte Woche. Da war so ein kleiner Kulturschock oder Tennisschock. Das war wirklich eine Anlage. Du darfst auch gleich nochmal deine Eindrücke sagen. Aber es war ja wirklich ein Dorfverein, der mit einer Mannschaft ausgestattet ist von, italienischen Spitzenspielern. Alles Italiener, vier Mann am Start. Super Tennis natürlich geliefert, aber es war natürlich eine ganz andere Atmosphäre. Und dann haben wir da eigentlich schon so den Schritt Richtung Meisterschaft gemacht und konnten es jetzt am Wochenende auch mit Schützenhilfe aus Aachen dann vollenden. Schon am Freitag wurde dann ein bisschen gefeiert. Es war einfach eine coole Atmosphäre, war einfach schön. Die ganzen Emotionen, die sich angestaut haben, gerade bei Spielern und Managern, hat sich natürlich dann auch entladen. Und es war einfach toll zuzuschauen, wie sie da noch schön auf der Anlage getanzt haben. Und das Wetter war ja zum Glück auch sehr, sehr gut.
Ja, es ist krass, dass du Krefeld ansprichst, weil Krefeld ist in meinem Kopf schon so unglaublich weit weg. Aber eigentlich war es ja auch erst vor einer Woche. Wie du sagst, ganz andere Atmosphäre natürlich als bei Grün-Weiß. Ganz, ganz kleine Anlage, wirkt fast unprofessionell, kann man sagen. Aber natürlich auch da hat man super Tennis gesehen. Aber ich denke, das große Ereignis war dann doch der Freitag mit der Meisterschaft. Es sind so viele Eindrücke jetzt gerade in meinem Kopf noch. Es ist ein bisschen schwer, da den Punkt sozusagen rauszusuchen, an dem wir anfangen wollen, über das Ganze zu reden. Lass uns doch vielleicht einfach mal auf den Freitag zurückblicken. Wir waren ja beide da. Es war ein Spiel, ein Spieltag, wo wir eigentlich parallel zwei Matchups verfolgt haben. Wir haben einmal natürlich das Grün-Weiß-Spiel auf unserer Anlage gesehen, aber nebendran lief ja immer der Livestream und der Live-Ticker vom parallel stattfindenden Spiel von München gegen Aachen. Einfach der Situation geschuldet, dass, so wie es dann gekommen ist beim Sieg oder im Unentschieden von uns und einer Niederlage von München, die Meisterschaft eben schon entschieden war. Und ich finde, es gab nach den Einzeln ja relativ souverän stand es 3-1 für uns. Und da war die Gemütslage auf der Anlage schon sehr positiv Richtung Meisterschaft gestimmt. Dann haben die Doppel angefangen. Wir haben bei beiden Doppeln den ersten Satz gewonnen, wenn ich mich richtig erinnere.
Stimmt.
Genau. Und dann war so ein Punkt, wo wir vom Gefühl schon Meister waren und wo auch die Spieler vom Gefühl, glaube ich, schon Meister waren. Und auf einmal kippt das Spiel bei uns komplett. Wir verlieren bei beiden Matches den zweiten Satz und es läuft irgendwie alles weg. Und auch in Aachen läuft es nicht mehr so gut. Und da hat man sich schon wirklich gedacht, oh Scheiße, haben wir uns nicht doch zu früh gefreut. Also es war wirklich ein Auf und Ab den ganzen Spieltag. Dann am Ende mit dem, ja, ersehnten Matchball. Ich glaube, es war sogar ein Ass von Julian Lenz durch die Mitte im Champions Tiebreak zur Meisterschaft. Also hätte man in einem Drehbuch nicht schöner schreiben können.
Ja, und man muss natürlich auch dazu sagen, du hast jetzt auch schon angesprochen, das Match-up, aber die Line, mit der wir gespielt haben, also die Ausstellung, die hat auch schon viel versprochen am Spieltag selbst. Wir haben einen wahnsinnig tollen Kader dieses Jahr gehabt. Da werden wir vielleicht auch nochmal dann beim Ausblick auf 2022 nochmal drauf zurückkommen. Eine wahnsinnig gute Ausstellung jetzt gegen ein sehr, sehr stark aufspielendes Düsseldorf gehabt, die auch entsprechend gut aufstellen mussten, die, sagen wir mal, eine durchwachsene Saison hatten, die sich jetzt retten konnten am letzten Spieltag vor dem Abstieg, die ja schon seit Jahren in der Bundesliga vertreten sind, auch eine wunderschöne Anlage haben sollen, so wie ich das gehört habe. Da wird auf jeden Fall nächstes Jahr, denke ich, auch ein Ausflug hingemacht. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Und ja, wahnsinnig tolles Tennis gesehen. Wie du schon gesagt hast, wir waren uns eine Zeit lang schon sehr, sehr sicher. Ja, da wurde schon gejubelt während des Ballwechsels, als feststand, dass Groß-Hessenlohe, also die Münchner Mannschaft, nicht über einen Unentschieden hinauskommt. Am Ende haben sie es ja dann sogar noch verloren mit den zwei Doppeln. Und ja, es war an Spannung nicht zu überbieten, dass die Jungs das dann aber dann doch am Ende holen. Das ist natürlich dann dieser Bonus gewesen, dass wir auch noch ein Heimspiel hatten. Sonst hätten wir das nämlich in München alles festmachen müssen, dann am Sonntag bei einem Auswärtsspiel. Und ich glaube, jeder weiß, egal welche Sportart das angeht, eine Meisterschaft, wenn man die zu Hause festmacht vor heimischen Fans, ist das natürlich dann nochmal ein ganz, ganz anderes Gefühl. Und ich glaube, das wussten die Jungs. Und am Ende haben sie dann, wie du schon sagst, der Lenz ein Herz gepackt und hatten ein schönes Ass noch rausgehauen. Und ja, es war dann einfach auch, glaube ich, der verdiente Bonus, den man dann so quasi erhalten hat für eine wahnsinnig tolle Saison. Man kann wirklich den Spielern, dem Management, den Trainern und allen drumherum, die da mitgeholfen haben, dieses Event und diese Mannschaft auf die Beine zu stellen, nur danken, dass wir quasi auch als Fans dann noch so tolles Tennis sehen konnten und dann eben auch verdientermaßen, muss man wirklich sagen, man kann es nicht öfter betonen, dann auch hier den dritten Titel in Folge einfahren durften, oder?
Ja, bin ich voll bei dir, was du sagst, das finde ich auch ganz wichtig. Es war schon wichtig, es am Freitag zu gewinnen, weil wenn es sozusagen sich das Ganze am Sonntag in München entscheidet, da kann immer alles passieren, dann hast du vielleicht einen Match-Tie-Break und da springen zwei, drei Bälle blöd und auf einmal läuft dir das Ding weg und die ganze Saison, die du eigentlich so gut gespielt hast, ist dann auf einmal weg. Deshalb, es war, denke ich, sehr, sehr wichtig, das am Freitag zuzumachen, das am Freitag zu entscheiden. Das Spiel am Sonntag war dann komplett egal, aber es war, denke ich, vom ganzen Setting einfach die wesentlich angenehmere Lösung, das am Freitag zu entscheiden. Und man muss klar sagen, Grün-Weiß hat eine überragende Saison gespielt. Gut, da war der eine Ausrutscher, sage ich mal, gegen Rosenheim. Der hätte vielleicht auch vermieden werden können, wenn wir uns da zurückerinnern. Zapata Miralles gewinnt den ersten Satz 6-0. Nico Kicker ist eigentlich auch die ganze Zeit Break 4, ist dann 5-2 im Tiebreak 4 im ersten Satz. Auf einmal verlieren wir die beiden Spiele noch. Also auch gegen Rosenheim hätte man das gewinnen können und die Meisterschaft dann sogar noch früher festmachen können. Aber trotzdem, ich denke, es war sowohl spielerisch eine Supermannschaft, aber auch einfach von der Teamchemie und von der Atmosphäre, von der Stimmung innerhalb des Teams. Es war einfach die ganze Zeit durchweg sehr positiv. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr großer Zusammenhalt bei Grün-Weiß im Team. Und man hat auch das Gefühl, die Spieler spielen nicht fürs Geld. Also natürlich, bisschen Geld ist logisch, bisschen Gehalt. Aber sie spielen auch, weil es ihnen einfach unfassbar Spaß macht und weil sie einfach unfassbar Bock auf dieses Team haben. Und ich denke, das ist gerade in der Tennis-Bundesliga auch sehr wichtig, weil die Qualität, die rein spielerische Qualität ist, denke ich, bei vielen Mannschaften recht hoch. Oder sagen wir mal bei den großen drei, Gladbach, Großhesselohe, Mannheim, recht ähnlich. Und was dann eben am Ende den Unterschied macht, ist die Motivation und die Leidenschaft, mit der du für den Verein spielst. Und die wird einfach durch diese, ja, extrem gute, durch dieses extrem gute Umfeld, die extrem gute Teamchemie in Mannheim nochmal verstärkt. Und vielleicht hat auch das dann am Ende eben den Ausschlag gegeben zur Meisterschaft.
Ja, auf jeden Fall. Gut noch auf den Punkt gebracht. Ich glaube, bei Grün-Weiß stimmt so ziemlich alles, was das Team und auch das Teamumfeld angeht. Man kriegt es ja auch immer mal wieder mit von dem einen oder anderen Trainer, der dann Videos zeigt, wie die Spieler sich gegenseitig hypen und ja, alles für den Grün-Weiß. Und ich glaube, der Zapata, der ständig sagt, Green-White-Family, das sind meine Color oder these are my colors und so. Das ist einfach schön zu sehen, dass sich quasi auch jemand, der erst ein, zwei Jahre jetzt mit dabei ist, der eigentlich ja doch ganz frisch im Team ist, sich so gut einbinden konnte und entsprechend auch jetzt schon so ein Feuer in sich spürt und da hier für Grün-Weiß wirklich Top-Tennis auf dem Platz zeigt. Also wahnsinnig, wahnsinnig gute Spieler da auch, die wissen, wie man auch schwierige Matches dann noch gewinnt. Wollten wir kurz die Tabelle quasi nochmal einen kurzen Überblick geben, was wichtig ist. Wir haben es jetzt bereits schon erwähnt. Grün-Weiß Mannheim fährt jetzt die dritte Meisterschaft in Folge ein nach 2018, 19. 20 ist es ja ausgefallen aufgrund der Corona-Pandemie und jetzt eben 21. Wahnsinniges Achievement. Sind jetzt, soweit ich weiß, auch mit 8 Meistertiteln summa summarum Zweiter in dieser ewigen Tabelle hinter Blau-Weiß-Neuss, die die Tabelle dieses Jahr auf einem guten vierten Rang beenden konnten. Die Verfolger von Grün-Weiß Mannheim waren, wie wir jetzt bereits auch schon erwähnt hatten, Gladbach und ja, Neuling Groß-Hesselohe, die auch wahrscheinlich jetzt in unseren Zukunftsprognosen, die wir gleich auch nochmal ausführen werden, auch nochmal eine größere Rolle spielen werden, die auch sehr, sehr interessante Kaderplanung und Kaderausstellung hatten. Rosenheim, die einzigen, die tatsächlich gegen Grün-Weiß einen Sieg einfahren konnten, bei einem, ja, wir hatten es auch schon besprochen, bei einem fragwürdigen Auswärtsspiel, wo auf jeden Fall nächstes Jahr der ein oder andere Grün-Weiß-Fan auch nochmal mitreisen muss, um da die Stimmung vielleicht nochmal im 5. Platz. Und dann kommen Düsseldorf, Aachen, Krefeld und Köln. Und das ist wirklich der Wahnsinn. Alle 4 Mannschaften, also von Rang 6 bis zum ersten Abstiegsplatz, Platz 9, alle punktgleich. Und hier hat sich tatsächlich dann über das Satzverhältnis entschieden. Und da hat Spielverhältnis entschieden. Und da hat Köln tatsächlich ein Spiel weniger gemacht als die Konkurrenz aus Krefeld und Aachen und sind somit der zweite Absteiger nach den Team Hämmerling aus Sennelager, da nähe Paderborn, soweit ich das im Gedächtnis habe, die, ja, also sagen wir es nicht, also ich möchte es jetzt nicht so formulieren, chancenlos, aber dann doch sehr gehandicapt auch in die Saison reingegangen sind. Viele Spieler weggefallen aufgrund der Corona-Pandemie und die am Ende des Tages dann doch schon sehr früh als erster Absteiger feststanden. Dennoch natürlich tolles Tennis gezeigt haben und sicherlich auch dazu beigetragen haben, dass die Bundesliga-Saison dieses Jahr wirklich an Qualität zu den letzten Jahren auch nochmal deutlich zugenommen hat in meinen Augen. Und ja, jetzt haben wir 2 Absteiger, Köln und Sennelager, einen großen Gewinner, den TKGW Mannheim. Und jetzt wollen wir, glaube ich, noch mal kurz ein, zwei Wörtchen darüber verlieren oder ich möchte gerne deine Meinung dazu hören. Wie siehst du die Saison 2022? Ich meine, wir beide können ja nicht viel dazu sagen. Wir wissen nicht, wie ist der Etat der Teams? Wie wird sich Groß-Hesselohe nochmal aufbauen? Wie wird sich bei Gladbach vielleicht auch die Kaderstruktur nochmal verändern? Aber wo siehst du den Grün-Weiß Mannheim? Nächste Saison siehst du sie wieder als Dominator an der Spitze oder denkst du, da wird noch das ein oder andere Team dazu rutschen, dass da auch nochmal, wie dieses Jahr eigentlich ja auch schon, muss man ja klar sagen, da auch noch mal ein Wörtchen mitzureden hat.
Ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Also erstmal muss ich noch einmal kurz einhaken wegen vorhin. Es ist nicht der 8., es ist sogar schon der 9. Meistertitel und damit dürfte es, glaube ich, sogar der Rekordmeister sein, wenn ich mich nicht täusche. Oder zumindest tied. Ich weiß nicht
genau. Ich glaube, Krefeld und Neuss haben jeweils 10. Haben 10 aber ich sogar. Ich bin mir aber nicht tausendprozentig sicher. Das wird dann nochmal geproved und nächste Woche kommt dann das endgültige Statement raus.
Aber dann wäre ja sozusagen 10 das Ziel für nächstes Jahr. Um auch zur Frage zurückzukommen, glaube ich, dass das realistisch ist? Ja, ich glaube, dass Grün-Weiß auf jeden Fall zu den Favoriten zählen wird. Und für mich gibt es Stand heute drei Mannschaften, die um den Titel spielen werden. Und das ist eigentlich die gleichen wie dieses Jahr. Grün-Weiß, Gladbach und Groß-Hesselohe, also München. Was man bei den drei Mannschaften einfach hat, ist einen bestehenden Kader, der sehr, sehr gut ist. Da möchte ich jetzt auch gar nicht Grün-Weiß zu weit nach oben setzen. Ich finde, bei allen drei Mannschaften ist der Kader aktuell sehr breit aufgestellt, sehr gut aufgestellt. Alle drei Mannschaften haben auch, wir kennen natürlich keine genauen Zahlen, aber ich denke, man kann guten Gewissens sagen, dass sie einen guten Etat haben, dass sie wirklich genug Geld besitzen, um sich auch starke Spieler einzukaufen. Und ja, es ist einfach stimmig vom Teamchef über den Aufbau des Teams. Es passt einfach alles zusammen. Gerade in München, denke ich, wird es sehr, sehr gefährlich werden nächstes Jahr, weil die nochmal mehr Geld reinstecken werden, weil die wirklich diesen Meistertitel wollen. Das heißt für mich, Mannheim, München so in einem Zweikampf an der Spitze. Ich denke, der wird enger als dieses Jahr. Ich glaube, München kann uns da sehr, sehr gefährlich werden. Gladbach dann so als dritter Favorit, aber ein bisschen schlechter einzuordnen als die beiden anderen. Wir hatten es ja auch schon vor dieser Saison gesagt. In der Tennis-Bundesliga kommt es dann oft auch drauf an, so ein bisschen Glück, wann sind welche Spieler verfügbar, wie kann ich welche Spieler einsetzen. Was man dann natürlich sagen muss, ist, das lief dieses Jahr bei Grün-Weiß eigentlich ideal. Also wir haben ja fast jedes Spiel in Top-Besetzung gespielt mit Pedro Martinez-Portero, mit Zapata Miralles. Marta hat extrem viele Spiele gemacht und dadurch bist du einfach in einer sehr, sehr angenehmen Position. Wenn du einen Gerald Melzer, den ich wirklich eine absolute Geheimwaffe an vier finde, weil der immer noch unfassbares Tennis spielt, aber halt einfach nicht mehr so hoch gerankt ist. Und wir hatten auch schon Jahre, wo Melzer dann eben an zwei spielen musste. Und auch durch so Sachen verschiebt sich natürlich, wie dann deine Saison am Ende abläuft. Einfach, ja, welche Spieler du zur Verfügung hast, das wird natürlich nächstes Jahr auch wieder mitspielen. Man muss auch dazu sagen, es war ja Olympia. Olympia hatte, finde ich, zwei Auswirkungen. Da werden wir ja nachher auch nochmal drauf zurückkommen. Es hat die Tour, sage ich mal, zum einen ein bisschen schlechter gemacht, weil die großen Stars eben Olympia gespielt haben. Das heißt, die Tour war für 2-3 Wochen einfach egal und unwichtig. Gleichzeitig hat es natürlich aber auch die Bundesliga wesentlich stärker gemacht, weil die Spieler nichts verpasst haben. Das heißt, jeder Spieler hat gesagt, okay, ich spiele Bundesliga, weil es gibt ja nichts, was ich dafür opfern muss. Da muss man dann auch wieder schauen, wenn es nächstes Jahr eben kein Olympia gibt, dieser Faktor wegfällt, wie sich die Mannschaften dann entwickeln und wie sich die Mannschaften auch im Verhältnis entwickeln. Gerade bei Martinez und bei Zapata, denen traue ich auch zu, dass sie in der Weltrangliste sich im Laufe des nächsten Jahres vielleicht noch weiter nach oben spielen. Je weiter du dich nach oben spielst, desto unwahrscheinlicher ist es dann wieder mit der Bundesliga. Das sind alles so kleine Faktoren, die man abwägen muss. Ich denke, ich rede da jetzt auch ein bisschen um den heißen Brei herum. Aber im Endeffekt, deine Frage war, wer sind die Favoriten? Und die Favoriten sind für mich Mannheim und München und dann etwas dahinter Gladbach.
Das würde ich genauso unterschreiben. Du hast alles eigentlich ganz, ganz gut angesprochen, auch schon hier diesen Wink gegeben Richtung olympisches Tennisturnier und die Auswirkungen auf die Tour. Da wollen wir jetzt auch gleich drüber sprechen. Generell bin ich auch vollkommen deiner Meinung, was du gesagt hast zu Groß-Hesselohe. Man hat einfach das Gefühl, dass Groß-Hesselohe nicht nur einen guten Kader hat in der Richtung, dass man auch eben die, sagen wir mal, deutschen Tennisnamen wie zum Beispiel einen Philipp Kohlschreiber oder eben auch einen Peter Gojovcik in den eigenen Reihen hat, sondern dass man da auch wirklich dann den einen oder anderen noch Ticken größeren Namen bei sich hat. Jan-Lennard Struff, klar auch ein Deutscher, aber eben Deutscher, der jetzt Top 50 steht, also wahnsinnig hoch. Und wenn die nächstes Jahr entsprechend dann nochmal den einen oder anderen größeren Namen zu sich lotsen, dann sehe ich die auch als sehr, sehr, sehr starke Konkurrenz, wenn nicht sogar gleich als Favoriten. Es muss ja nicht immer zwangsläufig der Titelverteidiger sein, der dann auch gleichzeitig der Favorit ist. Aber ich denke trotzdem, Grün-Weiß Mannheim wird das Beste aus seinem Etat machen. Die Connections sind ja auch da. Vielleicht sehen wir auch das ein oder andere neue Gesicht. Und da bin ich mir aber wiederum sicher, dass eben diese neuen Gesichter auch immer zünden, weil das hat einfach jetzt die letzten Jahre auch gezeigt, dass die immer heiß sind, die Spieler. Und das ist das Wichtigste, dass die Spieler heiß sind, weil dann spielen sie entsprechend nicht nur nach ihrer Weltranglistenposition. Die ist ja dann in diesem Bundesliga-Matchup komplett irrelevant, sondern sie spielen dann wirklich für die Farben, für den Verein. Und ich glaube, da ist ist einfach das Umfeld so genial geschaffen. Die pushen einen so stark, dass da ich ja einem Gerald Melzer zum Beispiel, wie du schon sagst, alles zutrauen würde. Da würde ich nicht mal sagen, dass da ja irgendein Top-10-Spieler dem Melzer auf dem Zehner gefährlich werden kann. Wenn der alles trifft, dann trifft er alles. Und wenn er das Publikum im Rücken hat, dann, wie du schon sagst, ist das eine unfassbare Waffe. Und ja, ich bin einfach froh, dass wir dieses Jahr nochmal diesen Erfolg feiern konnten. Und ich bin gespannt, was die nächste Saison bringen wird. Ich denke, ich spreche für uns beide, wenn wir natürlich die Daumen drücken, dass Grün-Weiß eine ebenso fabelhafte Saison spielt wie 2021. Gewiss ist es nicht, aber wir sind guter Dinge, dass wir uns auf jeden Fall auf eine tolle Saison freuen dürfen. Und jetzt die Überleitung, würde ich sagen. Du hast es ja, wie bereits erwähnt, auch schon angesprochen. Das Olympische Tennisturnier. Für alle, die es nicht wissen, aber ich denke, wir sind ja ein deutschsprachiger Podcast und das ist ja wirklich durch die Medien gegangen. Alexander Zverev durfte sich über die Goldmedaille freuen im Finale gegen Karin Khachanov. Sehr, sehr souverän durchgesetzt und im Halbfinale, ich glaube, das haben die meisten oder das war auch so dieser Wow-Moment für die meisten, gegen die Nummer 1, gegen den Dominator aus Serbien, Novak Djokovic, durchgesetzt. Also ein wahnsinnig tolles Turnier gespielt. Und es waren natürlich auch noch namhafte andere Konkurrenz im Turnier, die sich aber auch nach und nach natürlich dann auch gegenseitig rausgebuhlt haben. Du hast es schon gesagt, das war so ein Nebensatz, aber ich würde es gerne dann nochmal von dir hören, vielleicht etwas ausführlicher. Du hast gemeint, die Tour hat ganz klar an Qualität verloren. Ergibt natürlich auch Sinn, weil die wirklich hoch gerankten Spieler, die sind natürlich nach Olympia gefahren, nicht alle, aber natürlich die meisten. Und das gab natürlich jetzt quasi so ein bisschen die Bühne frei für die weniger großen Namen, beziehungsweise die Next-Gen-Namen, wie zum Beispiel ein Jannik Sinner oder auch ein Kaspar Ruud, den wir auch schon das ein oder andere Mal erwähnt haben. Glaubst du wirklich, dass diese Turniere, sagen wir mal, an Qualität verloren haben oder haben sie an einer quasi Ranking-Qualität verloren, aber an dieser kämpferischen, vielleicht auch eben neugierigen, sich beweisenden Qualität gewonnen, weil jetzt war ja die Bühne frei, jetzt konnten sich die Jungen und auch die anderen, die vielleicht etwas weiter hinten sind, beweisen. Hat das nicht vielleicht zu so einem gewissen Ausgleich geführt der Qualität?
Es kommt drauf an, wie du Qualität definierst. Ich würde das, was du beschreibst, würde ich in zwei unterschiedliche Begriffe nehmen. Das eine ist für mich die spielerische Qualität. Das ist das, was ich unter Qualität verstehe. Und das andere ist sozusagen das, was der Zuschauer sozusagen sieht, was er empfängt, was ja auch viel mit Spannung zu tun hat. Wenn man jetzt die beiden Begriffe gegenüberstellt, Qualität und Spannung, dann ist es nun mal einfach so, dass die Qualität durch das Olympische Turnier verloren hat, weil über wirklich 3-4 Wochen die besten Spieler des Sports raus waren und nicht auf der Tour gespielt haben, nicht auf der Tour gegeneinander gekämpft haben. Das heißt, spielerisch war es, muss man nicht drüber reden, definitiv schlechter. Dann kamen da noch so Sachen dazu, dass Spieler wie Nadal, wie Federer, aber auch andere nicht so bekannte Namen sich halt Verletzungspausen genommen haben, weil sie gesagt haben, okay, es ist jetzt eh nicht so viel los, dann muss ich auch nicht spielen. Dann regeneriere ich mich, mache ich Physio, mache ich Reha, um dann wieder zu den jetzt anstehenden US Open fit zu sein. Und durch dieses ganze Konstrukt hat die spielerische Qualität der Tour definitiv abgenommen. Was du aber trotzdem richtig sagst, ist, es gibt natürlich weiterhin extrem starke Spieler, gerade junge Spieler, die aufstreben und die dann ihre Chance genutzt haben. Ein Jannik Sinner, der das ATP 500er, glaube ich, in Washington gewonnen hat, als jüngster Spieler nach Alexander Zverev. Und diese Geschichten, die geben dem Zuschauer natürlich auch was zurück. Es gibt vielleicht engere Matches, spannende Matches. Man lernt mal neue Namen kennen, was natürlich Spannung und das Erlebnis für den Zuschauer auf eine andere Weise trotzdem herstellt und garantiert. Rein spielerisch argumentiert, denke ich, war da aber trotzdem ein Qualitätsabfall, der sich jetzt ja sogar noch so ein bisschen bis Toronto gezogen hat. Also das Toronto ist ja das Turnier, was jetzt letzte Woche zu Ende gegangen ist. Ich glaube, da hat Riley Opelka gegen Medvedev gespielt im Finale.
Genau, ja, und Medvedev hat sich durchgesetzt, relativ glatt in beiden Sätzen, 6-3, 6-4.
Und natürlich sind es beides gute Spieler, aber trotzdem würde ich behaupten, dass in einer normalen Turnierphase ein Riley Opelka nicht ins Finale kommt. Ohne jetzt ihm gegenüber irgendwie respektlos zu sein, aber ich denke, wenn das Ganze voll besetzt ist, dann passiert es nicht. Deshalb bin ich gespannt jetzt auf Cincinnati, was jetzt ansteht, das Tausender Masters, und ich denke, ab jetzt kann man dann wieder sagen, okay, jetzt wird die Tour langsam wieder normal und erholt sich von dem ganzen olympischen Turnier und jetzt können wir sagen, okay, das sind wieder echte, in Anführungszeichen, Ergebnisse.
Ja, ich verstehe vollkommen, was du meinst. Ich finde auch gut deine Unterscheidung zwischen Spannung und Qualität, beziehungsweise es geht ja auch immer so ein bisschen diese Attraktivität für den Zuschauer zu gewährleisten und ich denke, die war mehr als gegeben, weil entsprechend nicht eine Novak Djokovic dann durchmarschiert ist durchs Turnier, wo man quasi als Zuschauer auch schon insgeheim, auch wenn man es vielleicht nicht zugeben möchte, schon ein bisschen abhakt, dass sein oder dass der favorisierte Spieler dann gegen Djokovic eine Chance hat. Das ist, glaube ich, nicht der Fall. Ja.
Weil du das gerade sagst, eine Sache noch, die mir jetzt in den letzten Wochen mega aufgefallen ist. Es war ja bei uns auf der Anlage auch der Junior Davis Cup. Für alle, die es nicht wissen, das ist sozusagen ja ein Davis Cup Turnier im Laufe einer Woche der U16 Nationalmannschaften. Und die Jungs, das sind die besten 15-, 16-Jährigen aus ihren jeweiligen Ländern. Das heißt, die können wirklich, wirklich gut Tennis spielen. Was ich aber wirklich sagen muss, ist, dass die Spiele da so spannend waren, teilweise viel spannender als auf der Tour, einfach weil das Niveau nicht ganz so hoch ist. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen dumm, aber dadurch kommen, die können alle Tennis spielen, aber die Leistungsunterschiede sind nicht so groß oder es gibt halt nicht den einen, der alle wegspielt. Und dadurch gibt es so viel längere Ballwechsel und es ist zum Zuschauen einfach wesentlich interessanter. Und ich glaube, ein ähnliches Phänomen kann man auch, was du angesprochen hast, eben gerade auf der Tour beobachten, wenn halt ein Novak Djokovic nicht da ist, der seine Gegner zum Frühstück isst und direkt wieder nach Hause fährt.
Ja, absolut. Und ich muss halt auch sagen, dass ich trotzdem der Meinung bin, dass das sehr, sehr wichtig war jetzt für die Tour, weil sich so ein bisschen ja herauskristallisiert hat, wer denn jetzt hinter diesen ganz, ganz großen Namen so lauert. Wir haben es bereits angesprochen, ein Sinner, ein Casper Ruud, die jetzt beide bei ihren jeweiligen Turnieren, Sinner in Washington, sogar also jüngster Gewinner eines ATPs dieser Kategorie. Das ist ein ATP 500, also schon ordentliche Kategorie. Danach kommt 1000 und dann haben wir ja schon die Grand Slams. Und da ist er sogar noch vor Alexander Zverev, der übrigens ebenfalls in Washington damals gewonnen hat als 20-Jähriger. Das war, meine ich, 2017, weil er ist ja jetzt 24 Jahre jung immer noch. Und ja, und dann natürlich Casper Ruud, der ja in Kitzbühel gegen einen gewissen Pedro Martinez Portero gewonnen hat. Der aufmerksame Zuschauer wird erkennen, das ist ja ein Spieler, den wir bereits schon genannt haben. Ja, das ist ein alter Bekannter aus der Bundesliga von Grün-Weiß Mannheim. Auch ein toller Typ, kann man einfach nichts anderes sagen über ihn, zusammen mit Zapata, wirklich sehr sympathisch. So, jetzt muss ich aber das Bild von den beiden im Doppel wieder beiseite schieben, das lenkt mich nur ab, da muss ich nur lachen. Und dann haben wir eben, wie du ja schon bereits erwähnt hattest, das Turnier in Toronto und ich bin der Meinung, da hatten wir schon fast wieder diese Normalität. Also Cincinnati, klar, jetzt ist es ein Tausender, jetzt spielen eben aber auch die großen Namen mit. Ich würde behaupten,
Toronto auch ein Tausender, aber trotzdem schwächer besetzt gewesen.
Genau, ja, aber in Kitzbühel zum Beispiel oder auch in Washington, da spielen jetzt nicht zwingend auch immer ein Rafael Nadal oder ein Federer oder eben Novak Djokovic mit. Die lassen ja auch mal das ein oder andere Turnier ausfallen. Die sind ja auch nicht mehr die Jüngsten, muss man dazu auch immer erwähnen, wobei sie wahrscheinlich heiß sind und am liebsten jedes Turnier spielen möchten, macht der Körper da wahrscheinlich dann auch immer mal wieder Sorgen. Jetzt genau in Toronto, da fand ich es nur ganz interessant, weil du es angesprochen hast mit Riley Opelka und ich muss sagen, der Mann hat mich sehr, sehr beeindruckt. Also kurzum, wer ihn nicht kennt, es ist ein riesengroßer Typ, 2,08 Meter, glaube ich, groß. So ungefähr bewegt er sich auch, könnte man meinen. Dem ist es aber überhaupt gar nicht mehr so. Jeder kennt, glaube ich, John Isner, der sich so ein bisschen mit Tennis auskennt. Der ist jetzt ja schon 10, 15 Jahre auf der Tour. Ausschlagriese, der halt auch hauptsächlich über seinen Aufschlag kommt. Und Opelka tatsächlich ist auch ein Ausschlagriese, aber er kommt eben nicht nur über seinen Aufschlag. Er hat eine wahnsinnig gute Körperspannung, was man bei seiner Größe eigentlich nicht so erwarten dürfte. Er kann sogar tatsächlich wirklich laufen. Also natürlich jetzt nicht in der Form wie ein Rafael Nadal oder ein Dominic Thiem oder irgendwelche Sandplatzflitzer aus Spanien oder Italien, aber er kann oder er steht immer sehr, sehr gut zum Ball und kann dementsprechend Schläge anbringen, die eine Geschwindigkeit haben. Ich glaube, da würde jeder Baseballspieler diesen Durchschwung haben oder sich wünschen. Und er hat ja gegen Stefanos Tsitsipas sogar gewonnen im Halbfinale und das Spiel habe ich angeschaut, deswegen schwärme ich auch jetzt gerade so ein bisschen, weil ich muss sagen, klar, Riley Opelka hat wahnsinnig gute Aufschläge an den Mann gebracht, viele freie Punkte dadurch erzielt, aber es gab anscheinend oder 40% der Ballwechsel oder der gespielten Punkte waren mehr als 4 Schläge. Und das ist für ein Tennisspiel schon relativ viel, weil gerade bei Aufschlagriesen ist die Quote meistens bei 1,7 oder 2,1 bei einem John Isner in der letzten Saison zum Beispiel gewesen. Also quasi Aufschlag und der nächste Ball war schon der Punkt, so ungefähr. Oder halt direkt Aufschlag-Winner, Aufschlag-Ass. Und das Spiel war tatsächlich eben nicht so. Da ging es wirklich hin und her. Und Opelka konnte sich tatsächlich in den Rallyes durchsetzen oder gegen eben einen Stefanos Tsitsipas durchsetzen, der wirklich gerade in den Rallyes ja eigentlich durch seine Stabilität und auch durch seine Ausdauer glänzt. Also das so als kleiner Punkt, weil da fand ich, wurde deine Beschreibung von Riley Opelka nicht gerecht. Der hat auf jeden Fall sehr, 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 sehr gut gespielt und hat sich auch verdient da ins Finale gespielt. Da ist er natürlich dann klar Medvedev unterlegen gewesen. Aber ich bin gespannt, was Opelka vielleicht noch zaubern könnte, gerade auf Belegen wie Rasen oder eben auf einem schnellen Hardcourt, finde ich, wenn er so weitermacht, und er ist ja auch noch relativ jung, ist das ein Spieler to watch, also wirklich einer, der die ganz, ganz großen Namen auch überraschenderweise raushauen kann.
Da muss ich sagen, bin ich nicht bei dir. Also natürlich ist er ein super Spieler und er hat ein tolles Turnier gespielt, aber auch natürlich gewinnt er gegen Tsitsipas, aber Tsitsipas ist für mich auch von diesen großen Spielern derjenige, der mit Abstand am wenigsten damit klarkommt, wenn er auf was Unorthodoxes trifft. Und man spielt gegen jemanden wie Riley Opelka mit diesem Monsteraufschlag und einfach der ganzen Art und Weise, die du ja sehr gut beschrieben hast, wie er spielt, das ist Tsitsipas nicht gewöhnt. Einfach die Höhe, wie die Bälle kommen, die Flugkurve, die Schnelligkeit. Und Tsitsipas kann damit, finde ich, von den Großen am schlechtesten umgehen. Und dann fängt er an zu hadern. Und wir wissen alle, Tsitsipas ist ein sehr denkender Spieler. Und sobald du einmal in seinem Kopf drin bist, kannst du ihn wirklich leicht zerstören, dass er sein Spiel nicht mehr findet. Das heißt, natürlich ist es ein super Erfolg für Opelka, aber jetzt diesen Erfolg gegen Tsitsipas als Grundlage dafür zu nehmen, dass Opelka wirklich die Großen ärgern kann, da muss ich sagen, bin ich nicht dabei. Ich glaube, er hat das Potenzial, ein konstanter, solider Top-20-Spieler zu sein. Aber mehr, muss ich sagen, traue ich ihm nicht zu, was einfach irgendwo dann auch seiner Größe geschuldet ist und der Beweglichkeit, die ihm dadurch verloren geht.
Ja, also dass ich ihn jetzt nicht unter den Top 5 sehe auf lange Sicht, ist klar. Aber ich denke, er hat einfach mehr Qualität als ein John Isner. Und ein John Isner war halt zeitlang über mehrere Jahre in den Top 10. Und wie gesagt, ich halte ihn, gerade wenn dann Novak Djokovic etc. weg sind, halte ich ihn quasi für eine Person, die es erstmal zu schlagen gilt, wenn man auf dem Weg zu seinem Grand Slam ist. Und ich denke mal, dadurch, dass auch sein Spiel sehr ökonomisch ist, weil er eben entsprechend sehr viel auch über seinen Aufschlag einfach punkten kann und dann entsprechend aber in den Ballwechseln gerade beim Return-Spiel vom Gegner eben auch dann am Start ist, während halt Isner halt stellenweise da quasi eine Arbeitsverweigerung an den Tag gelegt hat, in seinen besten Zeiten sogar, dass er da wirklich einer ist, wo ich mir vorstellen kann, dass der ein oder andere große Name da im Viertelfinale, Achtelfinale dann an ihm scheitern wird. Dass er jetzt natürlich kein Spielertyp ist, der, sagen wir mal, auffällig ist, dass er wirklich mit Talent gesegnet ist, wie vielleicht ein Alexander Zverev oder auch so ein Medvedev, der einfach durch seine unkonventionelle Spielweise und durch seine Konstanz dann wahrscheinlich dann in naher Zukunft dann einer der ganz Großen werden wird, wenn die ganz, ganz Großen erstmal abgedankt haben. Das glaube ich auch, aber dass er entsprechend dann vielleicht dann doch irgendwie die Nummer 8, 9 über mehrere Jahre ist, das wäre für mich schon ein Wahnsinn bei einem Spielertypen wie Opelka, den ich vor 2, 3 Jahren noch nicht ein einziges Mal auf der Tour wirklich gesehen habe, der jedes Mal in der ersten Runde rausgeflogen ist. Also eine starke Entwicklung. Und wie gesagt, wenn diese Entwicklung weitergeht, da wissen wir, glaube ich, beide noch nicht, was dann da kommen könnte. Aber ich denke auch, dass wir da jetzt nicht vom nächsten Superstar sprechen, sondern eher halt vom nächsten John Isner oder nächsten Milos Raonic, vielleicht sogar noch ein Stück besser.
Da, denke ich, kann man auf jeden Fall mitgehen, das unterschreiben. Das ist, denke ich, nochmal eine gute Einordnung.
Gut, ja, das war, glaube ich, so unser Tennisteil. Oder liegt dir noch irgendwas auf der Seele, was du noch...
Nee, ich denke, soweit. Ich schaue gerade Cincinnati, aber da gab es auch noch keine Überraschungen. Da läuft eigentlich alles bis jetzt nach Plan. Gut, ist jetzt auch erst eine Runde gespielt. Da werden wir dann, denke ich, nächste Woche nochmal drauf zurückkommen. Aber sonst ist Tennis, denke ich, abgehakt für heute.
Da kommen wir dann zu einem nächsten Topic zu einem nächsten Schmankerl. Die Bundesliga-Saison hat wieder gestartet.
Jawohl.
Das quasi mit Ende der Tennis-Bundesliga kommen wir jetzt zur Fußball-Bundesliga. Das war eigentlich meine eigentliche Überleitung. Die habe ich jetzt ein bisschen verhunzt. Ach Mann, jetzt bin ich ein bisschen sauer auf mich. Aber gut, das ist dann vielleicht fürs nächste Mal, hebe ich mir den Spruch noch auf. Und ja, wir haben so uns ein bisschen Gedanken gemacht. Wir möchten ja letztendlich auch zu ausführlich werden. Wir haben jetzt noch ganz, ganz, ganz viele Spieltage vor uns, wo wir auch jedes Mal ein bisschen drüber reden werden, über die Dynamik, die natürlich auch die Liga immer wieder verspricht, das Hin und Her, Meister, Abstieg, Mittelfeld, Europa-League-Plätze, Champions-League-Plätze. Es gibt ja so viele Topics, die man besprechen könnte, die wir jetzt angehen könnten. Aber ich würde erstmal bei den Basic-Fragen bleiben, die quasi sich auch jeder wirkliche Fan dann vor der Bundesliga-Saison immer mal wieder fragt. Wer wird für dich Meister? Und wer ist für dich so ein Abstiegskandidat?
Okay, Meister, denke ich, ist zumindest für mich sehr, sehr eindeutig, nicht wirklich kompliziert. Das ist ganz klar der FC Bayern. Ich denke, da führt kein Weg dran vorbei. Es ist der stärkste Kader. Sie haben mit Julian Nagelsmann jetzt einen adäquaten Nachfolger für Hansi Flick gefunden. Ich sehe einfach nichts, was die Bayern gefährden könnte. Auch da werden wir ja gleich nochmal drüber reden. Gestern der Supercup hat mich in meiner Meinung eigentlich nur nochmal bestätigt. Ich glaube nicht, dass Dortmund in Bayern gefährlich werden kann. Ich glaube nicht, dass es irgendjemand sonst kann. Das heißt, die Meisterfrage für mich sehr eindeutig. Absteiger, ich glaube, es wird sehr schwer für die diesjährigen Zweitliga-Aufsteiger sich zu behaupten in der Bundesliga. Das heißt, ich sehe Fürth wackeln, ich sehe Bochum wackeln und dann auch den letztjährigen Aufsteiger Bielefeld. Ich denke, die könnten vor einer sehr, sehr schwierigen zweiten Saison in der Bundesliga stehen. Dann gibt es noch zwei Mannschaften, die ich auch vielleicht für den einen oder anderen überraschend hinten sehe, die, denke ich, auch da so um den Relegationsplatz kämpfen werden. Und das ist für mich Hertha und Augsburg, wo ich denke, Augsburg hat sich jetzt sehr, sehr lange im Mittelfeld behauptet. Trotzdem immer eine Mannschaft mit einem sehr, sehr knappen Budget. Und ich denke, leider ist es irgendwann der Fall, dass man halt dann doch irgendwie hinten reinrutscht, wenn man den effizienten Transfer nicht ganz genau hinkriegt, nicht ganz genau trifft da den richtigen Spieler. Und Hertha, muss ich sagen, ist einfach, gefällt mir vom Kader überhaupt nicht. Ich finde, da sind einige Sachen passiert, die von der Kaderplanung, gerade bei dem Geld, was da reingepumpt wird, überhaupt keinen Sinn machen. Und wenn die sich nicht vorsehen, dann kann es auch ganz schnell nach unten gehen.
Sehr, sehr interessant. Also da bin ich eigentlich bei dir, was sowohl den Meister angeht. Das dürfte klar sein, das spielt aber bei mir auch natürlich die persönliche Empfindung für den Verein natürlich auch eine wichtige Rolle. Trotzdem natürlich auch rein objektiv, wenn man auf die Liga schaut, als Außenstehender dürfte einem bewusst sein, dass der FC Bayern wirklich trotz einer, sage ich auch mal, ausbaufähigen Kaderplanung, die ist ja auch noch nicht ganz abgeschlossen, durch vielleicht auch ein paar Problemstellen, gerade hinten rechts, wenn da der Pavard ausfällt und Lucas Hernandez noch nicht wirklich fit ist, dass man da noch Kleinigkeiten ausbauen kann und sollte, dass ist klar, aber dass man halt dann auch wirklich mit einem Auftritt da im Signal Iduna Park gestern erstmal ein Statement setzt, quasi auch für die Saison, dürfte auch jedem bewusst sein und ich denke, das ist auch so ein bisschen richtungsweisend, gerade weil auch die Konkurrenz in meinen Augen bisher auch in der Vorbereitung und jetzt auch am ersten Spieltag noch nicht so angekommen ist, wie man es sich wünscht. Ich denke, oder ich hätte vor der Saison gedacht, dass RB Leipzig so der erste Bayern-Verfolger sein wird, mit André Silva im Sturm auch nochmal namhaft verstärkt. Aber ich denke, da müssen sie erstmal ihre eigenen Problemstellungen überwinden, und um den Bayern gefährlich zu werden. Und da bin ich gespannt, wie schnell das jetzt verfolgt. Haben ja gegen Mainz 1-0 verloren. Das war für mich jetzt also eher ein Ausrufezeichen, dass man da aufpassen sollte, dass man nicht da zu früh auch den Anschluss an die Spitze verliert. Sonst, wie du schon sagst, führt Bielefeld. Ganz, ganz schwierig für mich einzuschätzen. Die Mannschaften habe ich wenig Überblick, aber so vom Gefühl her bin ich da bei dir. Und Bochum, Augsburg und Hertha hattest du ja noch angesprochen. Da sehe ich auch Problemstellungen, wobei ich bei Augsburg immer der Meinung bin, das ist so eine Mannschaft, die hat sich jetzt so ein bisschen geformt, auch in der Bundesliga. Die wissen, wie Bundesliga läuft. Und da denke ich immer, dass sie da immer diesen kleinen Sprung da immer noch schaffen vom 16., so 3-4 Spieltage vor Schluss auf den 15., 14. 14. Rang. Ich denke trotzdem natürlich, dass sie tief im Abstiegskampf verwurzelt sein werden. Hertha, wie du auch schon bereits erwähnt hast, da verstehe ich wirklich Gott und die Welt nicht mehr, was da teilweise für Spieler dann noch rumlaufen, auch die Spieltagsausstellungen, da sehe ich einfach das Konzept dahinter auch nicht. Transfers wurden getätigt. Der Kader ist der Kader eines quasi nach oben spielenden Erstligisten. Aber ich sehe auch wirklich da nicht, dass das die Spielertypen, die dann quasi auch dieses Gerüst stellen, sondern auch sehr viele Individualisten, gerade im Sturm, und auch sehr verletzungsanfällige Spieler, die für teures Geld herangelotst wurden nach Berlin. Und jetzt entsprechend, ich habe heute die Nachricht von Kickbase bekommen, Kunja schon wieder verletzt oder angeschlagen. Den kann ich jetzt direkt auch wieder verkaufen gehen. Das nervt mich jetzt auch schon wieder total. Gerade erst gekauft, wurde mir auch komplett ab. Also wirklich, Berliner Fans sagen, das ist ein Blödsinn mit dem Typen. Den sollte man so schnell wie möglich auch als im Real Life jetzt verkaufen. Nicht nur bei Kickbase. Und allein, dass das halt schon so die Runde macht nach dem ersten Spieltag, ist halt für mich so ein klares Zeichen, dass da so ein bisschen was nicht ganz richtig läuft, wie du es auch schon bereits erwähnt hast. Dennoch, ich bin gespannt. Erster Bayern-Verfolger für mich immer noch Dortmund, klar. Ich finde gestern, du hast den Supercup schon angesprochen, es war ein spannendes Spiel. Also ich fand, es war eigentlich ein interessantes Spiel. Es war halt geprägt auch schon von vielen Fehlern, gerade was die beiden Abwehrleistungen angeht. Sinnbildlich der Fehler von Akanji, der bis dahin ein tolles Spiel gemacht hat, das dann zum 3-1 durch Lewandowski geführt hat. Aber auch schon davor muss man sagen, dass gerade auch die Bayern-Abwehr sowie auch Dortmunder Außenbahn, Felix Paslak in meinen Augen komplett überfordert, da einfach auch nochmal aufgezeigt hat, dass das Niveau noch nicht dort ist, wo man es sieht bei diesen beiden Mannschaften. Aber dadurch, dass halt beide Mannschaften entsprechend mit Defiziten zu kämpfen haben, das trotzdem zu einem interessanten Schlagabtausch insgesamt geführt hat. Ja, so viel zu meinen kleinen Eindrücken. Vielleicht möchtest du jetzt noch kurz, wir hatten jetzt den ersten Spieltag schon bereits angesprochen, das ein oder andere Ergebnis schon genannt, deine Überraschungsmannschaft nennen. Jetzt nicht vom ersten Spieltag, sondern vielleicht auch für die gesamte Saison. Ich kann mir schon ein Team vorstellen, aber ich würde es gerne nochmal von dir bestätigt haben. Wer denkst du, wer wird uns überraschen? Positiv jetzt muss man vielleicht noch dazu erwähnen.
Ich glaube, das ist der VfB Stuttgart. Ich bin da vielleicht auch ein bisschen biased, wie man so schön sagt, weil ich Stuttgart einfach auch wirklich mag als Team. Das war die Mannschaft, wo ich mein erstes Bundesligaspiel live im Stadion gesehen habe. War danach auch noch 3-4 Mal im Stadion und ist einfach ein Verein, der mir sehr sympathisch ist auf persönlicher Ebene. Und ich finde aber auch rein objektiv extrem interessant, was Stuttgart macht. Ich finde, sie haben einen super, super spannenden jungen Kader. Sie haben wenig Spieler verloren nach einer überraschend guten Saison letztes Jahr schon, die sie dann auf dem 9. Tabellenplatz beendet haben. Sie haben mit Silas Wamengituka, der jetzt ja seinen offiziellen Namen, ich glaube Silas Kumper im Wumper oder so, Kumper im Wumper.
Ich weiß, dass ja, der Name geändert wurde, weil er irgendwie gedrängt wurde von Spielerberatern.
Wir wissen alle, wen ich meine. Ja, der auch klar. Zum Bundesliga-Rookie der Saison gewählt wurde letztes Jahr, den absolut Stuttgart verdient. Ja aber nur die Hinrunde eigentlich hatte, weil er danach verletzt war. Der kommt zurück. Ja. Dann haben sie mit Endo im Mittelfeld einen absoluten Brecher, mit Borna Sosa, mit Kempf eine super Verteidigung. Also ich traue Stuttgart wirklich viel zu. Es ist auch eine Mannschaft, die einfach dadurch, dass sie so junge Spieler haben, noch auch extremes Verbesserungspotenzial hat. Und ich glaube, Stuttgart könnte wirklich nach Europa streben und wirklich um europäische Plätze mitspielen. Und falls es dann wirklich die sichere Quali für die Euroleague oder jetzt mal ganz, ganz wild gesponnen sogar die Champions League Quali wird, was ich Stuttgart in gewissen Szenarien durchaus zutraue, das wäre, denke ich, eine super Überraschung, die aber auch nicht allzu unrealistisch ist.
Nee, absolut nicht. Du hast den Kader schon erwähnt. Die in Stuttgart machen gute Arbeit. Letzte Saison auch schon eine starke oder für mich zumindest überraschend starke Saison gespielt. Auch sehr souverän gegen, sagen wir mal, unterklassigere Teams gewonnen. Also auch immer größere Schützenfeste gefeiert. Das ist natürlich dann auch für jeden Kickbase-Spieler ein Genuss, wenn man da die Stürmer hat von Stuttgart. Die machen immer ordentlich Punkte. Hinten drin hast du auch schon den einen oder anderen Namen genannt, haben sie sich jetzt auch stabilisiert, haben einen guten Ersatz gefunden für Kobel, der jetzt nach Dortmund abgewandert ist, mit Müller. Ich denke, das war ein sehr, sehr guter Transfer, dass man da versucht hat, zumindest so die Qualität zu wahren und nicht irgendwie das Geld zu sparen. Ich meine, jetzt in der Corona-Zeiten ist das natürlich nichts Schlechtes, aber man muss halt trotzdem irgendwie reinvestieren, sonst verliert man eben an Qualität. Und da bin ich vollkommen bei dir. Enttäuschung würde ich jetzt mal behaupten von uns beiden. Ich habe es ja jetzt auch schon ausgeführt, du sowieso, Hertha. Da sind wir immer noch nicht überzeugt von dem Konzept, was dahinter steht. Und man muss da schon ein bisschen schauen, dass man da jetzt nicht denkt, nur weil man gewisse Namen im Kader hat, dass man da automatisch nicht gegen den Abstieg spielt.
Und ich denke auch, der erste Spieltag bestätigt beide Einschätzungen eigentlich so ein bisschen. Stuttgart spielt wirklich überragend. Ich weiß nicht, ob du da Highlights geguckt hast gegen Fürth, wo sie 5-1 gewinnen und wirklich ein fantastisches Spiel hinlegen. Also Stuttgart wirklich toll. Hertha verliert 3-1 gegen Köln, ist in meinen Augen auch die schlechtere Mannschaft. Und gerade gegen Köln, also es tut mir leid, aber Köln ist für mich eine Mannschaft, die solide Mittelfeld spielt, aber die auf keinen Fall um Europa mitspielt. Und wenn ich als Hertha BSC sage, ich will nach Europa, wenn ich so viel Geld da reinpumpe und ja Big City Club und alles öffentlich mache, das propagandiere und das als meine Ambition ausrufe, dann darf ich gegen Köln nicht verlieren.
Nee, und absolut nicht.
Vor allem nicht in dieser Art und Weise. Und deshalb, ich glaube wirklich, Hertha wird dieses Jahr eine ganz, ganz schwierige, eine ganz, ganz enttäuschende Saison ablegen. Und da war der erste Spieltag nur der Startschuss für.
Also alle Hertha-Spieler verkaufen bei jeglichen Plattformen und wir raten auch davon ab, aktiv davon ab, auf Hertha zu wetten. Kein Spaß beiseite. Das sind natürlich hier nur unsere Eindrücke. Ihr dürft natürlich eure Spieler behalten. Für alle, die Kunja haben, der ist halt eben jetzt ein bisschen angeschlagen. Da sollte man aufpassen. Aber sonst, ich habe es ja auch schon bereits gesagt, wer so für mich die Bayern-Verfolger sind. Es sind ja auch jetzt keine Geheimtipps. Stuttgart, ja, du hast schon angesprochen, wenn sie um die Champions League spielen, dann sind sie vielleicht auch ganz, ganz vorne mit dabei und können vielleicht auch den Bayern, sagen wir mal, ein bisschen ärgern. Ich denke, für diese Qualität, die man braucht auf die gesamte Saison, da sind sie einfach auch noch nicht erfahren genug. Aber sie sind auf jeden Fall ein super interessantes Team und ich denke, das schaut man auch sehr gerne. Ich habe ja Leipzig jetzt schon genannt, Dortmund. Gladbach hat jetzt auch ein sehr, sehr interessantes Spiel schon gegen die Bayern gehabt. Und Gladbach ist auch ein Team, das sich jetzt über die letzten ein, zwei Jahre auch durch natürlich die manche Trainerwechsel, jetzt ist ja der Rose zu Dortmund gegangen, zur anderen Borussia. Dafür kam aber Adi Hütter. Also finde ich auch ein sehr, sehr guter Ersatz. Ist auch ein sehr, sehr interessantes Team, hat einen sehr interessanten Kader, sehr erfahrene Spieler, wie zum Beispiel Stindl oder Ginter, dann aber auch vorne drin.
Kramer.
Sehr viel, ja genau, Kramer und auch Eigentor-Kramer. Wahnsinnig geile Buden macht der teilweise. Und dann eben aber auch vorne drin sehr agile Spieler, Player, Thuram, Embolo. Die haben alle sehr, sehr hohe Qualität. Wie siehst du die Gladbacher? Sind sie für dich auch Bayern-Verfolger oder werden sie am Ende der Saison wieder so ein bisschen an sich selbst scheitern und Punkte liegen lassen, wo man sagt, Leute, da müsst ihr halt punkten, wenn ihr ganz oben mitspielen wollt?
Gladbach ist für mich so eine Mannschaft. Bayern-Verfolger heißt für mich jemand, der am Ende Vizemeister wird und der die Bayern wirklich eine Saison lang ärgern kann. Das traue ich den Gladbachern nicht zu. Dafür fehlt mir einfach dieser Hauchqualität, der dann nochmal den Unterschied macht zu einer absoluten Top-Mannschaft. Nichtsdestotrotz sind die Gladbacher eine super starke Mannschaft. Ich sehe sie, wenn ich jetzt ein Ranking machen müsste, ich sehe sie so Position 4, vielleicht Position 3, wenn sie eine wirklich gute Saison spielen, aber höher nicht. Ich glaube, die Mannschaft hat ein super solides Grundlevel, was sehr, sehr hoch ist, aber ich denke, sie ist nicht in der Lage, weit darüber zu spielen, aber sie wird auch nicht weit darunter fallen. Ich denke, mit Adi Hütter hat sie genau den richtigen Trainer, also wenn man schon Marco Rose verlieren muss, dann ist Adi Hütter auf jeden Fall ein logischer Nachfolger. Ich glaube, seine Philosophie, Fußball zu spielen mit einer kompakten Defensive, dann schnellem Konterfußball nach vorne, das liegt den Gladbachern. Das ist das, was sie unter Rose ja eigentlich auch schon sehr erfolgreich gespielt haben. Das ist für die Spieler in der Philosophie keine große Umstellung. Das ist, denke ich, auch ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Dann, wie du angesprochen hast, der Kader ist mehr oder weniger gleich geblieben, ist sehr stark geblieben. Also Gladbach wirklich eine sehr, sehr starke Bundesligamannschaft, die aber, denke ich, auf eine Saison gesehen den ganz großen Sprung nicht machen wird, weil da vielleicht einfach das Fünkchen Qualität oder das Fünkchen Breite in der Qualität fehlt. Aber wie man jetzt schon am ersten Spieltag gesehen hat, auf jeden Fall jemand, der in einzelnen Spielen auch die ganz Großen ärgern kann. Da vielleicht müssen wir auch einmal noch über die strittigen Szenen sprechen. Ich meine, 1-1 geht es am Ende aus, aber die Bayern da schon sehr, sehr im Glück. Also 2 Elfmeter, die man in meinen Augen geben muss. Und in so Momenten frage ich mich immer, wofür es den Videobeweis überhaupt gibt, wenn sowas dann immer noch passieren kann.
Ja, das ist wirklich fragwürdig, was da abgelaufen ist. Ich auch als Bayern-Fan, da macht man sich, glaube ich, nicht unbeliebt, wenn man, also auch unter der Bayern-Community, wenn man sagt, da muss man eventuell auch eingestehen, dass da Fehler gemacht wurden. Jetzt gleich vom Bayern-Bonus zu sprechen, wie es dann die Medien wieder aufbauschen, finde ich auch wieder ein bisschen hart, weil am Ende des Tages ist es ja nicht die Schuld der Bayern. Das ist die Schuld dieses Systems, das dahinter steht, dass da nicht klar kommuniziert wird. Es war ein Elfer, dass da eventuell auch der ein oder andere Schiedsrichter sich so ein bisschen auch an die eigene Nase fassen muss und sagen muss, jetzt muss ich halt auch mal entscheiden und nicht irgendwie sagen, naja, kann man nicht. Und wie du schon sagst, für mich waren das auch 2 elfmeterwürdige Fouls. Gerade beim ersten war ich mir sehr, sehr sicher.
Das war ein Elfmeter,
da bin ich mir sehr, sehr sicher. Da trifft er ihn unten und zieht oben. Da kannst du eigentlich für beide Aktionen schon Elfer geben. Und das in Kombination ist, also klarer geht es kaum noch. Und es macht halt schon wieder einen super, super schlechten Eindruck. Und es ist gar nicht jetzt, glaube ich, bei Gladbach und Bayern anzuheften, sondern einfach jetzt auf die komplette Saison zu sprechen. Wenn es jetzt am ersten Spieltag schon wieder so losgeht, wo wird das schon wieder hinführen? Und ich glaube, das ist einfach das Schlechteste, was es im Fußball passieren kann, dass schon wieder es anfängt, Nebenschauplätze zu geben, à la Videoschiedsrichter. Wie entscheiden sie? Was entscheiden sie? Und das ist einfach unattraktiv. Das macht den Fußball unattraktiv. Und es macht ihn auch irgendwo zu einem Nebenschauplatz, wobei er ja das eigentliche Hauptprodukt ist. Ich weiß noch, ich habe mich dann in gewissen Foren etc., ich habe mir auch die Videos natürlich angeschaut, ich konnte es leider nicht live verfolgen. Und du siehst halt einfach direkt die Diskussion, da geht es nicht darum, ach, die Bayern geil gespielt, aber Gladbach super dagegen gehalten, sondern einfach wieder, ja, die Bayern wieder zu 12 Mann auf dem Feld, plus halt, also 11 Mann plus Schiedsrichter. Da geht es halt schon wieder nicht um den Fußball, um den Kern, ums Kerngeschäft, sondern wieder um den Videoschiedsrichter. Und das darf nicht passieren. Dafür wird der Videoschiedsrichter nicht gemacht. Und wenn er so eine Funktion einnimmt, dann lieber gar nicht als so. Aber natürlich ist es summa summarum eine sehr, sehr gute Entwicklung im Sport. Aber wie ich jetzt auch bereits erwähnt habe, das kann nicht sein. Das ist ein Foul, das sind 2 Fouls und da muss es mindestens einen Elfer geben. Wie gesagt, beim zweiten Foul, das ist halt auch eine schnelle Entscheidung, die muss halt relativ flott erfolgen. Und bei dem einen Bild sieht man den Kontakt, beim anderen Bild sieht man ihn nicht ganz. Da kommt es vielleicht auch drauf an, wie genau und wie ausführlich sie gucken können. Aber ich bin da vollkommen deiner Meinung, der erste ist ein Elfer. Das muss eine Chance, das muss ein Elfer geben. Das ist wahrscheinlich das 2-1 für Gladbach. Das wird das Spiel nochmal komplett drehen. Und das wird auch einen ganz anderen Eindruck hinterlassen am Ende des Tages.
Das andere Problem, was ich jetzt so persönlich beim Videoschiedsrichter finde, die letzten Spiele, die ich geguckt habe, ist, dass die Schiedsrichter auf dem Platz, der echte Schiedsrichter, dass die viel weniger pfeifen, dass die sich viel weniger trauen, sondern die lassen es laufen und dann sagen so, ja, okay, wenn was war, kriege ich schon aufs Ohr. Und ich finde, das ist nicht gut, weil ich könnte mir vorstellen, wenn es keinen Videoschiedsrichter geben würde, dann wäre das erste Foul von Upamecano gepfiffen worden. Ob das dann am Ende richtig ist oder nicht, da werden sicherlich auch Diskussionen entstanden. Aber einfach, dass die Schiedsrichter nicht mehr pfeifen, weil sie sich auf den Videoassistenten verlassen und der Videoassistent dann einfach seinen Job nicht macht, das ist, finde ich, eine sehr, sehr besorgniserregende Entwicklung, weil dann kann man irgendwann auch einfach ohne Schiedsrichter spielen.
Theoretisch absolut, weil oder halt mit einem Schiedsrichter, der gar keine Ahnung hat. Also, jetzt lässt du den Willi aus der Südtribüne aufs Feld und der macht ein paar Pfiffe und pfeift an und pfeift ab. So ungefähr könnte es dann ausschauen, weil am Ende des Tages wird, glaube ich, den Schiedsrichtern tatsächlich auch gesagt, soweit ich das auch verstanden habe, schon vor ein paar Monaten war das schon, da gab es auch, ich glaube, bei Villarreal, genau, Villarreal gegen Man U, da gab es ähnliche Situationen, da hat der Schiedsrichter auch gesagt, ihm wurde gesagt, dass er nicht pfeifen soll, wenn er sich nicht sicher ist, ob es ein Elfmeter ist oder auch wenn er sich relativ sicher ist und du bist ja nie absolut sicher, also ganz, ganz selten absolut sicher. Und allein, dass er sagt, wenn er sich nicht hundertprozentig sicher ist, was es im Fußball eigentlich nie gibt, dass er dann nicht pfeifen soll und wenn es tatsächlich diesen Kontakt gegeben hat, dann wird sich der Videoschiedsrichter einschalten. Umgekehrt heißt es aber, wenn er gepfiffen hätte, dann müsste diese absolute Sicherheit wiederum wäre verlagert worden auf den Videoschiedsrichter. Und ich verstehe nicht, warum man diese absolute Sicherheit dem vom Feldschiedsrichter wegtut, weil der muss entscheiden, der steht auf dem Platz, der hält den Kopf hin zum Videoschiedsrichter. Weil den siehst du nicht, der wird zwar immer wieder genannt, aber da hast du kein Bild vor Augen, da hast du keine Person vor Augen, niemand, der sich rechtfertigen will. Und ich glaube, am Ende des Tages sind da die Entscheidungen auch einfach schwächer, weil eben der Videoschiedsrichter nicht in diesem Druckmoment ist, in diesem alle Augen auf mich gerichtet Moment. Ist meine Meinung. Das kann man sehen, wie man möchte. Man kann auch umgekehrt argumentieren und sagen, naja, er ist jetzt nicht im Druckmoment, deswegen kann er besonders rational entscheiden. Aber ich denke, dann wird er halt eben auch, dann sieht er das und dann denkt er wieder da und dann wird es halt zu komplex. Und dann kommen so Gedankengänge, na, es war ja gar kein Foul von Upamecano. Natürlich war es ein Foul. Jeder Feldschiedsrichter wird das, denke ich, pfeifen, wenn es keinen Videoschiedsrichter gibt, so wie du es gesagt hast.
Ich denke, das große Problem ist, jeder Mensch macht Fehler und das ist vollkommen in Ordnung und vollkommen natürlich. Und auch was du ansprichst, diese absolute Sicherheit im Fußball, die wird es wahrscheinlich nie geben. Und wir kennen es ja alle, man sitzt vorm Fernseher mit 5 Freunden, man sieht auch die Zeitlupen und man diskutiert trotzdem, ob es ein Foul war oder nicht. Das Problem, was ich an der Sache sehe, ist, wenn wir uns an die Zeit vor dem Videoschiedsrichter zurückerinnern, natürlich gab es da auch Fehlentscheidungen. Das Traurige ist nur, es gab in meinen Augen nicht mehr, auf keinen Fall mehr, eventuell sogar vielleicht weniger Fehlentscheidungen, die dann am Ende so diskutiert wurden. Und wenn ich einen Videoschiedsrichter einführe, der ja suggeriert dem Fan, okay, es wird jetzt alles überprüft und alles wird regelkonform abgehandelt, was ja auch der Anspruch des Videoschiedsrichters sein muss, und es dann aber nicht funktioniert, sondern ich genauso viele Fehlentscheidungen habe, dann stimmt da einfach was nicht und dann sollte man den einfach weglassen, weil eine Fehlentscheidung von einem Schiedsrichter zu tolerieren, ist, denke ich, auch für den Fan in Ordnung. Dann sagt man, okay, er musste im Moment entscheiden, es war Tatsachenentscheidung, ist halt so. Aber wenn ich weiß, da sitzt jemand, der einen Job hat und das ist, sich diese Zeitlupen in aller Ruhe aus allen Winkeln anzugucken und dann zu entscheiden und es kommen trotzdem noch so viele Fehlentscheidungen, dann ist es für mich einfach ein Witz, das Ganze. Also dann ist es wirklich ab Absurdum geführt.
Wirklich. Also da muss man sich dann auch wirklich Gedanken machen, wie man das weiterhin so führen möchte, ob dann halt wirklich man sagt, dass das Spiel halt irgendwie unterbrochen wird und es dann wirklich zu diesem Check kommt, weil teilweise wird ja dann auch einfach weitergespielt und man schaut halt entsprechend während das Spiel läuft, ob es eine Fehlentscheidung war oder nicht. So wird es ja momentan gehandhabt, also soweit ich das in Erinnerung habe, da wird jetzt nicht der Ball gestoppt und gesagt, so Jungs, ich gehe jetzt auch mal kurz raus und schaue es mir immer an, sondern es ist ja dann meistens, er kriegt halt übers Ohr der Feldschiedsrichter und wenn es tatsächlich ein Foul war, dann kann es noch 3 Minuten, nachdem das Spiel schon weitergelaufen ist, auch noch passieren. Dann wird plötzlich der Ball angehalten und er zeigt auf den Punkt. Das ist auch wieder so eine Geschichte. Klar, es hält den Spielfluss am Laufen, aber wie möchtest du oder wie wird das dann alles gehandhabt, was während der Zeit passiert? Passiert ein Foul, es gibt eine gelbe Karte, der Videoschiedsrichter sagt aber, das vor 3 Minuten, das war ein Elfer, dann wäre ja eigentlich das schon wieder revidiert.
Ja, oder stell dir einfach mal vor, innerhalb der 3 Minuten schießt die andere Mannschaft ein Tor.
Ja.
Dann erkennst du das Tor ab und gibst der anderen Mannschaft 11 Meter, was ja das Spiel komplett auf den Kopf stellt. Also
ja, es ist einfach schade, wie du auch schon sagst, da steckt eigentlich so ein guter Ansatz dahinter, so ein ausgefuchstes System, auch wo schon so viel Geld reingeflossen ist. Und ich denke, da muss dann halt auch was rauskommen, womit sowohl eben der Fußballbund, die Fußballgemeinschaft, als eben auch die Fans und das Spiel selbst mit einverstanden ist. Wenn das Spiel sich weigert quasi, das Spiel als Dynamik dem Schiedsrichter einfach zu entgleiten droht, wenn der Videoschiedsrichter dabei ist, dann kann der halt nicht so funktionieren. Der Schiedsrichter und der Videoschiedsrichter müssen sich an das Spiel anpassen und nicht umgekehrt. Und das findet in meinen Augen noch nicht so statt. Aber ich denke, wir haben jetzt auch genug über uns über die Schiedsrichter aufgeregt. Ich erinnere mich zurück an die guten alten Kreisliga-Zeiten, wo der Manfred vom Mittelkreis quasi immer gepfiffen hat, die Abseitsstellungen auf der anderen Seite oder Fouls, die er 40 Meter Entfernung am Strafraum gesehen
hat. Ja, aber der Manfred hat das nicht schlechter gemacht als der Videoschiedsrichter leider.
Aber nur, wenn er seine Brille gefunden hat vor Anpfiff. Wenn er sie nicht gefunden hat, dann blieb es beim An- und Abpfiff. Und die Frage nach der Zeit ab und zu zwischendurch. Aber es bleibt ein interessanter Spieltag, interessantes Matchup. Klar, wir haben wieder den Bayern als Dominator ausgemacht. Da muss man kein Fußball-Experte sein, um die Bayern wieder in diese Primus-Stellung zu heben vor dieser Saison 2021-22. Dennoch sehr, sehr interessant, was hinten dran alles passieren kann. Super starke Mannschaften, Mannschaften, wo man eventuell das ein oder andere noch verbessern muss und sollte. Aber summa summarum, wir sind, glaube ich, beide gehypt auf die Saison. Ich habe auf jeden Fall schon wieder dieses andere Gefühl. Fans sind ja jetzt auch schon wieder zugelassen. Da gibt es ja auch schon die unterschiedlichsten Systeme, 2G, 3G etc. Da bin ich auch gespannt, wo wir am Ende der Saison stehen, ob wir da vielleicht sogar schon wieder einen vollen Signal Iduna Park oder eine volle Allianz Arena haben werden. Wir hoffen es natürlich. Ob es so sein wird, wird jetzt die nächsten Monate und die Entwicklung der Infektion, des Infektionsgeschehen zeigen. Ja, damit kommen wir von einem super guten Thema, geilen Thema, mir fehlen schon die Superlative des Bundesliga-Starts zu einem eher traurigen Thema. Vielleicht möchtest du das kurz darlegen. Du hast auch tolle Recherche betrieben, soweit ich das weiß. Von daher überlasse ich dir jetzt hier auch gerne das Feld.
Ja, am Sonntag ist, ich denke, viele von euch werden es mitgekriegt haben, eine Stürmerlegende, einer der größten Fußballer der Welt und vielleicht der größte deutsche Fußballer von uns gegangen. Gerd Müller ist mit 75 Jahren gestorben. Er war ja schon etwas vorerkrankt über längere Zeit. Aber wir wollen jetzt gar nicht mit den negativen Sachen seines Leidens auseinandersetzen, sondern wir wollen ihn vielleicht auf unsere Weise ehren, indem wir einfach nochmal seine Erfolge und ja seine Größe auf dem Fußballfeld rekapitulieren. Denn wenn man sich einfach nur mal durchliest, was er alles gewonnen hat, er ist Weltfußballer geworden 1970. Er war in seinem Leben 17 Mal Torschützenkönig in Liga oder bei einem Turnier. Er war Weltmeister, Europameister, 4-mal Deutscher Meister, 4-mal DFB-Pokalsieger, 3-mal Champions League-Sieger, der damals noch Europapokal der Landesmeister hieß. Er ist der Rekordtorschütze der Bundesliga-Geschichte mit 365 Toren. Und wie wir alle wissen, hielt er bis letztes Jahr auch den Rekord für die meisten Tore in einer Saison mit 40 Toren. Er ist einfach einer der Größten des Sports, Gerd Müller, mit den Erfolgen, die er geleistet hat. Sein Siegtor im WM-Finale 1974 gegen die Niederlande ist, denke ich, was ja für immer auch im deutschen Gedächtnis bleiben wird und was ihm ja auch den Spitznamen dann, den er bis heute trägt, der Bomber der Nation, eingebracht hat. Seine Torquote war überragend. In 607 Spielen für den FC Bayern in erster und zweiter Liga hat er 566 Tore geschossen. In der Nationalmannschaft sogar noch besser mit mehr Toren als Spielen, nämlich 78 Tore in 72 Spielen. Und auch im DFB-Pokal hat er mehr Tore geschossen als Einsätze. Also wirklich einer der besten Stürmer, die es je gab. Er ist ein Vorbild für viele Mittelstürmer, für viele Fußballer auf der ganzen Welt. Es gab den, ich habe jetzt leider seinen Namen vergessen, aber ein brasilianischer Weltmeister 1994, auch Stürmer. Er hat auf seinem Trikot hinten drauf den Namen Müller getragen und hatte den als Spitznamen. Und das hat er nicht, weil er so hieß. Der hieß irgendwie, ich weiß nicht, halt so einen brasilianischen Namen, der aber nichts mit Müller zu tun hatte. Aber aus Gedenken und Ehrfürchtigkeit vor Gerd Müller hat er sich selber diesen Spitznamen gegeben. Und ich denke, das zeigt einfach, was für ein Standing Gerd Müller auch innerhalb des Fußballs hatte. Neben seinen großen Erfolgen war er ein sehr bodenständiger Mensch, einer, der nichts mit dem ganzen Ruhm zu tun haben wollte. Hermann Gerland, der berühmte Trainer vom FC Bayern, hat mal über Gerd Müller gesagt, das Einzige, worin Gerd noch besser war als im Fußball, war, was er für ein toller Freund war. Ich denke, das sagt auch viel über einen Menschen aus und über die Wertschätzung, die er von seinen Freunden ihm entgegengebracht wurde. Eine ganz interessante Geschichte noch zu Gerd Müller ist, um vielleicht auch diese Bodenständigkeit nochmal darzustellen. Er mit 17 Jahren
Aber auch immer diese Gerd Müller-Tore, aber auch immer diese Zuschauer.
seine aktive Zeit schon lange
Müller hat so
uns.
Die,
ich habe jetzt
die Eigenschaften
viel
von
über,
vielen,
über Zahlen,
vielen
über Erfolge
Spielern,
geredet, aber vielleicht
auch dann
noch
nach seiner Ära
ganz persönlich
geprägt
wie
und
hast
ihn
du,
so ein bisschen gezeigt,
wie
man am
wahrgenommen,
besten quasi auch so aus einer gewissen
mal,
Begrenztheit, die man natürlich als Stürmer nur hat. Man kriegt halt eben nicht immer den perfekten Ball, sondern man muss sich halt auch diesen Ball auch erstmal holen. Und ich glaube, das hat Müller so, ja, mit diesem einen Kontakt und dann gleich Tiki-Taka-Tor, das hat er halt einfach geprägt und gezeigt. Und da gibt es, glaube ich, auch viele, viele große Spieler, die sich da viel auch abgeschaut haben. Für mich so diese Zielstrebigkeit zum Beispiel auch beim Klose immer gesehen. Dieser Fokus zum Tor, egal was passiert, der sich da durchbombt. Deswegen ja auch der Bomber der Nation. Und klar, ich habe es auch angesprochen, Thomas Müller ist so für mich so diese Reinkarnation, natürlich auf einem anderen Niveau nochmal, auch nochmal so eine andere Spielerveranlagung. Aber gerade in seinen jungen Jahren fand ich, hat er gerade auch bei WMs oder EMs hat er ja auch immer mal wieder so ein bisschen dieses Müller-Feeling, das ich durch diese Videos immer mal wieder hatte, hat er wieder aufleben lassen. Und ja, einfach schade, aber du hast es echt gerade sehr, sehr schön auch dargelegt. Nicht nur fantastischer Fußballer mit fabelhaften Zahlen, sondern eben auch ein bemerkenswerter Mensch. Und ja, 75 Jahre, das ist natürlich jetzt nicht das jüngste Alter, aber wie du auch am Anfang schon bereits erwähnt hattest, der hatte ja dann auch schwere gesundheitliche Probleme, war auch immer weniger dann in der Allianz Arena beziehungsweise generell im Bayern-Umfeld zu sehen, aber er wurde immer wertgeschätzt und ich finde es auch schön, dass die Bayern auf allen Accounts und auch viele Spieler und Funktionäre sich einfach nochmal gemeldet haben, nochmal ihre Anekdoten erzählt haben und auch die Allianz Arena in diesem schönen, ich glaube, danke Gerd stand drauf, auf der Allianz Arena nochmal erleuchten haben lassen und das ist mehr was, oder das ist viel, eigentlich zu wenig, aber es ist halt das, diese kleine Erinnerung und dieses kleine Rückbringsel, das man einfach auch einem Namen wie Gerd Müller geben möchte und ja, wie du schon sagst, er hat uns alle geprägt, den Kreisligaspieler, den Jungprofi, den Vollprofi, bis hin wahrscheinlich zu Cristiano Ronaldo und Lionel Messi, die bestimmt auch das ein oder andere Video mal von ihm geguckt haben und sich vielleicht auch die ein oder andere Technik rausgeschaut haben. Ja.
Ja, ich denke, Gerd Müller wird für immer zumindest in unserem, hoffentlich auch im weltweiten, im generellen Fußballgedächtnis bleiben. Wer sich da noch ein bisschen mehr miteinander auseinandersetzen möchte, es gibt einen super Artikel in der Zeit, der so ein bisschen eine Rückblende auf Gerd Müllers Karriere, auf sein Leben ist. Den werden wir euch einmal in die Shownotes packen.
Ja,
da
absolut.
Könnt ihr das
also
PSG
hat
tatsächlich
diesen Moment genutzt,
will.
Diese Schwäche von
Barcelona.
Noch nicht auf dem Platz,
Müller,
aber schon mal neben dem Platz ein Statement
am Montag
gesetzt.
Rausgekommen ist,
dieser
die kann man sich auch auf jeden Fall nochmal anschauen. Also wenn ihr da nochmal eigene
Schub,
Recherche betreiben wollt.
Nicht nur was die
wollt,
Qualität im Kader angeht, sondern
denke,
was das generelle Standing jetzt auch nochmal von PSG angeht.
Von einer leider nun von uns gegangenen Legende des Fußballs zu einer noch aktiven. Es gab ja noch eine große Nachricht. Und zwar
200 Millionen Menschen allein schon auf Instagram verlässt,
punktet seit einer Ewigkeit, und
auch neue
seit
Märkte lebt den da FC Barcelona hervorruft oder die
Kirche neue Märkte bringt,
gerade auf dem asiatischen Markt rund um Samsung und
Messi mit den Tränen kämpft,
das Sponsorship mit Messi hat man hier ja auch noch,
das scheint ja wohl wirklich
sehr
nicht sein Wunsch Deal gemacht zu sein,
und was viele auch vergessen, es sind gigantische Zahlen, klar Messi ablösefrei, aber das Gehalt,
aber
das
trotzdem
ist schon der Wahnsinn,
gelangt,
er kriegt glaube ich so 40 Millionen netto im Jahr,
was schwer
eine immens hohe Summe ist, nicht so viel wie er in Barcelona verdient hat, aber dennoch sehr, sehr viel Geld.
Jetzt alle auf und Gehalt, aber
trotzdem muss man da verstehen, dass
schwer die
allein durch diesen Transfer PSG zwar nicht auf dem Papier, nicht auf dem Bankkonto, aber eben durch diese Marke, durch dieses Marken-Image, das sich jetzt nochmal neu definiert, neu aufbaut, nochmal verstärkt, dadurch da auch nochmal quasi diese Verluste, die man durch dieses Gehalt und durch diese immensen Zahlungen hat, die nochmal ausgleichen wird, und dass das auf jeden Fall auch ein rentabler Deal am Ende des Tages war. FIFA Financial Fair Play hin oder her, das muss man natürlich dann auch nochmal in dem Kontext nochmal erwähnen, dass man da immer noch nicht das perfekte Konstrukt gefunden hat, was aber für mich eh total unsinnig ist, dieses FIFA Financial Fair Play, weil die UEFA, die ist ja am Ende des Tages Teil dieses ganzen Systems, das davon profitiert, dass es eben so Clubs gibt wie PSG, die einfach ein Magnet sind für Zuschauer, die eben mitverdienen an diesen ganzen Transfers, die mitverdienen an diesem Produkt Fußball, und wenn die dann quasi ihr eigenes System oder beziehungsweise ihre eigenen Geldflüsse dann kontrollieren sollten, das ergibt so wenig Sinn, wie als dass ich entsprechend als Polizist meine eigenen Strafzettel ausstelle. Das mache ich natürlich auch nicht, ich lasse das einfach weg, und so macht es natürlich auch die FIFA, beziehungsweise die UEFA, Entschuldigung, die machen das natürlich auch nicht, FIFA ja der Weltverband. Was mein Eindruck sonst noch war zu Barcelona, ich habe ja gesagt, diese Schwäche von Barcelona außerhalb des Platzes, die hat sich jetzt aber schon seit längerem abgezeichnet. Viele Transfers getätigt, die in meinen Augen einfach too much waren. Ganz groß angeführt natürlich von Coutinho, der gar keine Rolle mehr spielt bei Barcelona, immer noch ein sehr, sehr hohes Gehalt bezieht. Möchten ihn jetzt auch losbekommen, sind sogar schon so weit gegangen, dass sie quasi das Gehalt sogar mit übernehmen würden, aber eben nur die Hälfte, was natürlich kompletter Unsinn ist in meinen Augen. Da ist einfach Barcelona momentan so schwächelnd unterwegs, wirtschaftlich wie, glaube ich, kaum ein anderer Verein jemals. Aber in Spanien gilt vielleicht für den einen oder anderen, der das nicht kennt, dieses Too-Big-To-Fall-Prinzip. Das heißt, die spanischen Behörden sind dem nicht so hinterher wie vielleicht in Deutschland, dass man da jetzt direkt Insolvenz anmelden müsste, sondern Spanien wird versuchen, also das Land Spanien oder auch die Region Katalonien, dem Barcelona finanziell auszuhelfen, Hürden zu schaffen, die eben noch für Barcelona erreichbar sind, überspringbar sind, sodass man damit dann immer argumentieren kann, dass sie ja entsprechend das und das erreicht haben, obwohl das natürlich Minimalziele sind. Und am Ende des Tages hängt da halt so viel von ab, von diesem FC Barcelona und generell auch von den anderen spanischen Vereinen, dass man eben nicht möchte, dass die wegbrechen, dass da dieses System auseinanderbricht. Der Fußball hat da, glaube ich, einfach auch nochmal einen noch viel höheren Stellenwert aus wirtschaftlicher Sicht als in Deutschland. Und ja, also insgesamt, da kann man stundenlang drüber reden oder ich könnte da stundenlang drüber reden. Es ist ein verkorkstes System. Trotzdem bin ich mal gespannt, was Messi so bei PSG zaubert, ob das sich am Ende als ein sehr guter Transfer für beide Seiten rausstellt oder ob es ihn schnell wieder woanders hinzieht. Ich bin gespannt. Vielleicht kannst du nochmal deinen Eindruck sagen. Denkst du, Messi hat damit sich einen Gefallen getan, zu einer Mannschaft wie PSG zu wechseln? Hat PSG sich einen Gefallen getan, jetzt nicht finanziell, sondern kaderintern? Da gibt es ja auch schon das ein oder andere Gerücht rund um MAP.
Ich weiß es nicht. Also ich muss sagen, auf dem Papier liest es sich natürlich super. Neymar, Mbappé und Lionel Messi in einem Team zu haben, was will man mehr? Es ist ja fast wie so ein FIFA Ultimate Team, was man sich nach seinen Wünschen zusammenstellt.
Aber auch, du hast
aber ich denke, es ist schwierig, erwähnt, dann Ronaldo oder man muss abwarten, Ramos, sehen, wie die drei wirklich Messi, auf dem Feld
ja auch alles nicht mehr die Jüngsten. Also es sind halt große Namen, weil es definitiv
drei Spieler sind, die alle gerne den Ball haben, die alle gerne der Mittelpunkt des Spiels sind. Und ob sie sich wirklich schaffen, zu dritt das Ganze so zu teilen, dass alle zufrieden sind. Und jetzt
überlegen
sind,
sie sich schon, Koulibaly noch große zu holen,
Frage, als auch Ersatz für Messi.
Kommt sicher ja auch schon 30 PSG, um dann Jahre alt, die Zeit vergeht ja so schnell.
Ich kann mich noch erinnern, wie
der
ich den
sagt,
bei,
ich bin der beste Fußballer der Welt, ich will den Ball.
Wahrscheinlich FIFA 16 als 26-Jährigen
noch gescoutet
habe, beziehungsweise halt
meinen damaligen Verein gelotst.
Inwieweit das gelingt, muss man schauen. Ich denke, Messi soll ja ab Ende August seine Verletzung
überstanden haben. Jetzt gilt es halt wirklich für PSG, das Maximale rauszuholen. Das Maximale ist nun mal
auch der Champions League gewinnen
und ich glaube, das wird sich jetzt erst zeigen.
Wir sind gespannt,
wie so in Richtung Gruppenphase, wie dann das Team harmoniert und ob man dann wirklich von diesem Überteam sprechen kann oder eben von diesem namentlich oder nominell Überteam,
das aber nicht schafft, zusammen zu spielen,
wie es ja auch schon in den vergangenen Jahren bei PSG häufiger mal der Fall war,
dass man sich da zu früh mit gefreut hat,
beziehungsweise
nur auf die großen Namen gesetzt hat und auch mit großen Namen und sehr hochkarätig verstärkt hat, wie die Leute dann da in der Champions League performen und abliefern. Nee, es ist... Und sie wollen jetzt gewinnen. Sie haben vielleicht ein Fenster von einem, vielleicht zwei maximal Saisons und da muss die Champions League jetzt eigentlich auch her.
Ja, und du hast ihn ja schon bereits gerade erwähnt, Ronaldo, da gibt es ja auch die ganz, ganz wilden Transfergerüchte, MAP möchte weg und dann wird ja wieder Space frei, Gehaltsspace und dann könnte man sich ja mal bei Ronaldo erkundigen, der ja auch, sagen wir mal, nicht ganz so zufrieden ist, wie das immer rüberkommt bei Juventus, der auch noch nicht das erreicht hat mit Juventus,
was für mich
er erreichen wollte. Und
auch extrem interessant wird zu sehen,
die Liga alles schön
und ja letztes Jahr auch so ein bisschen gescheitert ist,
der ja vom Serienmeister Real Madrid
und
damals
rein
kam,
nominell ist natürlich nichts anderes als die Champions League Platz, Ziel. Die nach hinten laufen.
Und jetzt bin
Lionel
ich natürlich,
oder, bei Barca
ist man natürlich
verteidigt.
Generell, glaube ich, gespannt,
hat
was
bei
sich
Barca
da
nicht, oder auch bei
so ergibt. Ich glaube,
Mbappé verteidigt auch nicht wirklich.
Macher anstatt irgendwie jetzt groß
Froskeln. Gegen 11, wenn der Gegner
sich zu geben und sich
ich denke, das
zu äußern,
wird auch so eine interessante Sache sein
der
zu sehen.
Okay, Oberhammer.
Müssen die also drei verteidigen? Werden sie vom Trainer gezwungen?
Und
wenn ja, wie
FIFA
engagiert machen sie das?
Wie
sehr
so
sind
diese
Superstars,
dann,
glaube ich,
anfühlen,
den Dienst der Mannschaft
dann
zu stellen?
Am Ende des Tages
weil
Neymar,
wir haben es bei
Messi, Cristiano,
bei Barcelona, wir haben es bei Cristiano
Ronaldo
gesehen. Ein Spieler kannst du dir erlauben,
Neymar,
der halt da vorne rumsteht und nicht unbedingt verteidigt, wenn du dafür
natürlich dann
so überragend bist.
Sagen wir mal, jetzt noch
Utopie,
mal schauen, was
da
vielleicht in
ein
paar Tagen
Nachteil,
noch dann
ergibt,
wenn sich die Gerüchte vielleicht verstärken oder eben auch dann als das, was sie sind, ausgeben und zwar eben nur Gerüchte. Absolut, absolut. Und ja, wir sind gespannt, was sich da noch alles ergibt rund um die Bundesliga, klar, rund um den Transfermarkt, den wir jetzt auch schon ein bisschen angesprochen haben, vielleicht auch dann in der nächsten Folge, wenn wir etwas mehr Zeit haben und nicht mehr diese ganz großen Namen abhandeln müssen, dass wir dann uns auch vielleicht um innertransferliche Geschichten, wie zum Beispiel rund um die Bundesliga, uns anschauen. Und ich bin gespannt. Jetzt steht noch einiges an, beziehungsweise gar nicht so viel. Ich bin jetzt hier schon wieder ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, aber das ist ja dein Part, dieser schöne Blick voraus am Ende jeder Episode. Nee, ich verzichte da ganz ehrlich drauf. Da muss ich mich mental einfach auch nochmal besser einstellen. Ich habe auch schon sowieso schon viel zu viel geredet. Und deswegen bleibt mir eigentlich
Ja,
nur noch zu
Ronaldo selber
sagen,
war ja auch
Jona, es hat mir
sehr,
wieder sehr viel
sehr
Spaß
kurz
gemacht.
angebunden gegenüber diesen
Das ist
Gerüchten und
klassische, es war
gesagt,
mir ein
er
Fest.
findet
Das
es
habe ich ja so ein
respektlos
bisschen von
gegenüber
dir
seiner
übernommen.
Person und gegenüber allen
Und wir sehen uns dann
Beteiligten.
nächste Woche wieder, jetzt wieder in
Kann
einem
man ja,
schönen
denke ich, auch
Rhythmus.
irgendwo
Ich freue mich
verstehen.
drauf.
Ist
Das
auch
heute
wieder
war
so
schon
ein
wieder ein
Zeichen dafür, dass
schöner
die
Anreiz, jetzt wieder
Medien
ein
mit der
bisschen
ganzen
Berichterstattung.
Berichterstattung
Ich hoffe
vielleicht
natürlich, ihr da draußen seid auch wieder am
anfängt,
Start.
doch zu
Wenn
viele
es
Grenzen
wieder
zu
heißt,
überschreiten,
das
dass
werdet
man
ihr
da
dann
dann
gleich
auch
hören
wieder
von
schauen muss,
Jona.
dass Fußball
Und
auch
deswegen
nur Menschen
verabschiede
sind
mich jetzt
und
an der
eine
Stelle.
gewisse
Allah.
Privatsphäre haben,
Haut
die man
rein,
respektieren
bis dann.
sollte.
Ciao, ciao.
Oh, den kannst du auch mal machen, wenn du möchtest. Mach's gut, Felix. Ciao. Ja, wir hoffen natürlich, dass es ab jetzt wieder, aber wir sind eigentlich sehr zuversichtlich, dass es ab jetzt wieder wöchentlich eine neue Folge gibt. Wir hoffen, es gefällt euch immer noch. Ihr seid wieder dabei. Wir sind, wie gesagt, motiviert. Wir haben auch, ja, ein paar Sachen geplant, wollen uns vielleicht nochmal Gedanken machen, wie wir das Ganze noch besser machen können. Der lang, lang angekündigte Instagram-Account kommt dann vielleicht auch irgendwann mal an den Start. Also bleibt da auf jeden Fall gespannt, bleibt dabei. Was gibt es in der nächsten Woche an Sport? Natürlich, die Bundesliga geht weiter, der zweite Spielstart, ja, zweite Spieltag. Ihr merkt, ich habe jetzt auch schon ganz schön lange geredet. Es wird Zeit, dass wir zum Ende kommen. Mit am Freitag für mich einem unglaublich interessanten Spiel, was ich mir auch auf jeden Fall anschauen werde. RB Leipzig gegen den VfB Stuttgart, mein kleines Geheimteam diese Saison in der Bundesliga. Dann haben wir des Weiteren am Wochenende den zweiten Spieltag der NFL Preseason. Vermutlich der ausschlaggebendste Spieltag, wo auch die Starter dann nochmal Reps kriegen werden, wo man dann vielleicht auch sehen kann, okay, in welche Richtung entwickeln sich die Teams, gerade vom Kader her. Und des Weiteren läuft natürlich noch das ATP-Turnier in Cincinnati. Wie angesprochen bereits, da werden wir vielleicht auch dann die ersten kleinen Ausblicke auf die US Open kriegen. Wer ist gut in Hartplatzform, wer nicht so? Und dann Ende August, Anfang September steht dann ja auch das letzte Grand Slam-Turnier dieses Jahres mit den US Open in New York an. Das war's für den heutigen Podcast. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Abonniert uns gerne auf allen gängigen Podcast-Plattformen, Spotify, Apple Podcasts, Deezer und wie es alles heißt. Und schaltet nächste Woche wieder ein, in der nächsten Folge von GOAT, eurem Sportpodcast.